Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz! Geholz!
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale Zeitung bist du immer up to date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zurück aus unserer Sommerpause bei Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Wir haben eine kurze Pause eingelegt mit der Fußball-Europameisterschaft natürlich, sind jetzt aber wieder zurück. Er hört uns jetzt also wieder regelmäßig. Ja, Jürgen, ich habe es gesagt, wir sind zurück aus der Europameisterschaftspause. Wir haben nachher 2 Gäste, die auch zum Thema Europameisterschaft viel erzählen können. Hast du das Turnier verfolgt?
Ja, sehr langweilig, also natürlich interessiert verfolgt, aber langweilig meistens tatsächlich daheim vom Fernseher. Ich bin kein so Public-Viewing-Mensch, muss ich zugeben. Und dann irgendwie so mit Kumpels und Kneipe hat sich auch nicht richtig was ergeben. Und von daher, ja, tatsächlich fast alles daheim geguckt. Weil ich bin dann so jemand, der auch ganz so zur Vorberichterstattung und die Interviews danach in Ruhe anschaut. Wenn man dann irgendwo da, wo es ein wenig trubelig ist und nichts mitbekommt, dann ja, finde ich es mal ein wenig schade, weil oftmals sind die Spiele nicht so gut, dann ist dann das Vorgeplänkel und die Nachbetrachtung manchmal interessanter als das Spiel. Von daher ja sehr, sehr viel daheim.
Da kann ich ja bloß meine Vor- und Nachbetrachtung, die ich immer gemacht habe, meistens bei meinem Kumpel Jochen Schlehre, will ich auch mal grüßen an dem Punkt hier, Abteilungsleiter TSV Waldfenster. Da ist natürlich, das ist die wahre Vor- und Nachbetrachtung. Da wird die klare Diskussion geführt mit klaren Worten. Genau, aber wir wollen später über die EM sprechen. Jetzt erstmal ein bisschen ein Blick, was sich so in der Zwischenzeit so im Lokalfußball getan hat. Und wir sind die meisten Mannschaften in der Vorbereitung, wir sind kurz vor Beginn der Regionalliga.
Ja, ich muss zugeben, dass ich jetzt dann dienstlich natürlich vor allen Dingen so ein bisschen die höherklassigen Vereine verfolgt habe. Fuchstadt, wo wir später noch drüber reden, Schweinfurt 05 war ich ein paar Mal. Aber was jetzt so lokal zugange ist und war, bist du wahrscheinlich besser informiert, Alex?
Jein, ich bin auch noch nicht so richtig im Flow, wenn ich ehrlich bin. Also ich war jetzt am Wochenende mal kurz beim Großgemeindepokal in Burgertroth und habe da 2 Spiele gesehen. Und das eine war eine glorreiche Niederlage des TSV Waldfenster gegen den TSV Wolbach 2, der hinterher ja sogar gewonnen hat. Genau. Also die zweite Mannschaft hat vor der ersten gewonnen, beziehungsweise im Finale dann gegen Waldberg Stangenrot gewonnen. Und Wolbach ist im Halbfinale ausgeschieden. Und da habe ich aber auch gesehen, zum Beispiel eine Mannschaft, die ich auch, wir wollen in der nächsten Folge unseren Saison Vorausblick-Tipp machen. Eine Mannschaft, die mir echt gut gefallen hat, war da die SG Garoda, so läuft sie dieses Jahr, meine ich, auf. SG Mark Garoda, mit Örberg und Stralsbach dabei. Die haben recht ansehnlichen Fußball gespielt, haben einen neuen Trainer mit dem Thomas Pentenrieder. Und die haben einen Neuzugang mit dem Kilian Markert, der aus Riedenberg gekommen ist, der aber bei Örberg hier ist. Und da hat man schon gemerkt, dass da Verstärkung in die Mannschaft gekommen ist.
Hatten wir hier schon mal thematisiert, ne, dass der sich damit trägt, dass er zur SG Örberg kommt.
Ja, genau. Da hat es dann wieder mal, das hat dann wieder mal so mehr Spaß gemacht als dann die Europameisterschaft und die teilweise langweiligen Spiele.
Dann war ja noch dieser neue Tulbertal-Pokal in Widdershausen, ne? Die haben 100-jähriges Jubiläum gefeiert.
Genau.
Feiern wahrscheinlich immer noch die Widdershäuser. und der wurde dann zum ersten Mal ausgetragen und da hat dann der FC Tulba gewonnen. Was jetzt aber, ja, das war der logische Sieger, weil die Konkurrenz war dann eben unterklassiger. Mhm. Tulba beinahe Aufsteiger Bezirksliga. Ich habe dann eben nur mitbekommen, dass das Besondere an dem Turnier war, dass es 2 rote Karten gegeben hat.
Oh.
Also einmal wohl wegen der Notbremse und einmal war wohl der Schiri etwas übereifrig.
Okay.
Wurde mir zugetragen.
War auch in der Saisonvorbereitung, hat gedacht, ich muss mal üben.
Womöglich, genau.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Also von daher, genau, ja, aber immerhin Premiere und soll jetzt eben auch jährlich durchgeführt werden, der Tulbertal-Pokal mit Wanderpokal und allem drum und dran.
Finde ich echt gut, weil am kommenden Wochenende ist nämlich auch wieder der Altlandkreispokal, also alles, was so Brückenauer Ecke ist. Das war letztes Jahr, meine ich, zum ersten Mal, haben das die Schönderlinger ein bisschen aufleben lassen wieder. Ja. Ist dieses Jahr, also am kommenden, wenn wir sagen kommendes Wochenende, ich weiß gar nicht, was ist denn, wären das dann für ein Datum, 19. darum irgendwann, ist der beim SV Riedenberg.
Genau.
Ja. Genau. Also es wäre jetzt noch, also ideal wäre es jetzt ein Wunsch an die Vereine, wenn man es auf 3 Wochenende aufteilen könnte.
Ja, ne? Es ist also.
Dass es nicht so komprimiert ist für den Fußball.
Man muss wirklich den Überblick behalten. Ich fand jetzt in dem Moment, das Altlandkreispokal ist ja so Schondra und Riedenberg sind die Favoriten als Kreisligisten. Da ist übrigens dann auch die SG Örberg mit dabei.
Mhm. Ja.
Die ja dann auch schon bei eurem Turnier Magdeburger Trutz dabei war.
Genau, also die sind aber halt als über Garoda quasi da mitqualifiziert. Ne? Genau, ja.
Also die haben dann quasi die Turnier-Doppelbelastung oder die doppelte Chance, eine erste Meisterschaft noch vor Rundenstart zu gewinnen.
Ja, für die Motivation.
Ja, aber ansonsten jetzt in wenigen Tagen, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist das Spiel schon gespielt. Schweinfurt gegen Aubstadt, Regionalliga startet. Gehst du hin, Alex?
Nein, ich denke nicht, weil genau zu diesem Zeitpunkt muss ich mit meinen Fußball-Tipp-Gruppe die Bratwürste essen und das Bier trinken, das der Verlierer bezahlen muss.
Oh, das ist natürlich wichtiger.
Ja, absolut.
Verstehe ich. Okay, da ich nicht bei deiner Tippgruppe dabei bin, gehe ich halt ins Stadion und bin einfach mal gespannt, wie die Schnödel mit dem Vicky Kleinhens gegen Vickys Ex-Verein TSV Hauptstadt spielen. Waren ja 3000 Zuschauer erwartet. Also ich freue mich drauf. Natürlich gleich, Wetter soll gut sein, Kulisse natürlich mega.
Ja.
Kann nur gut werden.
Ist eigentlich irgendwie kurios, ne, dass jetzt in meinem Empfinden der FC Schweinfurt jetzt wieder ein bisschen der lokalere Verein ist als der TSV Hauptstadt.
Ja, ist so. Ist so.
Ja, machen jetzt auch eine Mordskampagne.
Mit dem Elias, der bei uns zu Gast war, ne? Elias Wehner. Machen jetzt die Kampagne, genau.
Ja.
Und in dem Zusammenhang auch interessant, die wollten ja so ein bisschen Geldbeutel enger schnüren und so weiter. Aber ich habe bei Transfermarkt, das sind immer so die Marktwerte der jeweiligen Kader bei transfermarkt.de und da war der Schnüdelkader mit 1,2 Millionen Euro angegeben und der vom TSV Hauptstadt in Anführungszeichen nur mit 950.000 Euro. Also,
Aha. Okay.
Ja, ich meine, klar, dann die ganzen hochkarätigen Neuzugänge, Dellinger, Thomann und so weiter, die ja aus Hauptstadt kamen. Und Elias Wehner steht auch mit 10.000 Euro Marktwert drin.
Ah, das ist aber ein bisschen, das ist aber dann
wenig, ne?
Wenig. Ja. Der hat in der Vorbereitung jetzt, glaube ich, schon ein, zweimal getroffen.
Hat getroffen, viel Spielzeit bekommen, genau. Also kann man gespannt sein.
Ja, genau. Also Ende der Saison ist der Wert garantiert höher, ich bin mir sicher.
Fusch, da fangen auch an.
Geht es am Wochenende auch schon los?
Gegen Framersbach. Erstes Heimspiel, bin ich auch mal gespannt. Da hat sich auch einiges getan.
Vor allem im Tor.
Ja, vor allem im Tor. Ne? Lukas Wenzel verpflichtet, vorher Schweinfurt. Dann im Zuge dessen der Leon Zwickel, bisheriger Stammkeeper, den Verein verlassen. Ja, hat in meinen Augen schon wegen Unruhe reingebracht. Andererseits haben sie halt mit dem Lukas einen bärenstarken Keeper, der wahrscheinlich dann in der Landesliga, ja, da muss schon was kommen. Also dem wird dann keiner das Wasser reichen können. Ist dann ja auch mit dem Fuß sehr stark. Mhm. Also von daher, ja, schade, dass der Leon kein Keeper mehr ist. Aber klar, mit dem Lukas natürlich mega Nummer 1 gefunden.
Ja.
Bin ich auch mal gespannt.
Ja. Du hast mir jetzt noch was aufgeschrieben von einem Hannes Pücker in Stangenrot.
Oh ja, genau.
Da kann ich ja mitreden.
Fuschta habe ich eben gesehen bei einem Testspiel gegen eine zweite Mannschaft von SG Barockstadt Fulda-Lehnertz. Und bei dem Testspiel in Stangenrot war an der Linie als Schiedsrichter Assistent, dachte mir, was ist denn da für Büble? Das war der Hannes Pücker.
Ah, jetzt 12 bin ich
Jahre
dabei.
Alt.
Jetzt bin ich dabei.
Vom SV Garitz. Und Schiri war der Alexander Arnold, da habe ich den halt mal drauf angesprochen, du, wer ist denn dein junger Kollege, das ist ja sehr erstaunlich, vor allem auf dem Niveau, also Gegner war auch Landesliga-Niveau. Ja, der ist da hat schon seine 10, 15, 20 Spiele gepfiffen, hat jetzt eben halt in einem Test schon mitgenommen für die Linie und hat sein Zeug gut gemacht und das fand ich einfach mal, sollte man auch mal hier mal lobend erwähnen, dass da ein 12-jähriger Schiedsrichter sich auf dem Niveau da traut und hat das ganz souverän gemacht. Ja, fand ich einfach klasse.
Das ist witzig, weil ich habe den Alex Arnold gefühlt jeden Tag am Wochenende getroffen, bis zum Montag. Wir haben uns jeden Tag irgendwo gesehen, aus Versehen. Okay. Und da hat er das erzählt, dass er einen 12-Jährigen dabei hatte, der das so gut gemacht hat. Und in dem Zuge hat er auch erzählt, dass es einen riesen Schiedsrichterboom gab in der Kissinger Schiri-Gruppe.
Das die hab haben ich
40 Neulinge. Die
40?
Haben 40 Neulinge. Die haben jetzt quasi so viele Neulinge, dass sie gar nicht genügend Betreuer haben, Mentoren, die die begleiten können, damit die Erfahrung kriegen.
Ja. 40?
Ja.
Na, da brauchen wir jetzt, gibt's jetzt keine Jammer mehr von wegen, wir haben keine Schiris und so weiter.
Ich würde sagen, da haben wir aber ein bisschen einen Anteil dran.
Ja.
Ne? Also wir haben genügend Werbung gemacht bei uns.
Und machen wir jetzt gerade eben ja auch.
Machen wir jetzt wieder, ne?
Vielleicht noch eine kleine Exkursion, weil der Hannes Büger eben SV Garitz, habe ich auch mitbekommen, die Garitzer U18 spielen nächstes Jahr BOL, U19 BOL. Ja. Wirklich Glückwunsch, weil sie Meister geworden sind. Der FC 06 Bad Kissingen ist mit seiner U19, kann auch weiter BOL spielen. Und die Fuschter spielen auch noch BOL. Also das wird natürlich in der Bezirksoberliga U19 nächstes Jahr mit 3 Vereinen aus dem Landkreis sehr besonders.
Ja.
Also da kann man sich, wenn man wegen den Jugendfußball auch noch wegen pflegt und hegt, kann man sich darauf freuen.
Ja, Garitz halt wahrscheinlich dann nicht mehr mit ihrem Topstürmer, der letzte Saison sowohl erste Mannschaft als auch noch U19 gespielt
genau,
hat.
Genau, ne? Und jetzt zuletzt eben auch noch gespielt hat. Ich glaube, ich irgendwie in 3 Spielen 15 Tore oder sowas. Also unglaublich, aber klar. Ja. Der ist da zu gut und wieder nur noch Kreisliga bei den Herren spielen. Korrekt.
Ja, jetzt ist natürlich auch die Saison der Spielgruppentagungen aktuell.
Ja, wo ich nicht war.
Ja, ich war bei einer, bei der Jugend, aber du hast ein paar Infos gekriegt von der in Rödelmeier, ne?
Ja, natürlich. Weniger schön natürlich, aber verständlich, dass der Rainer Lochmüller, der Kreisvorsitzende, sich zum Jahresende zurückziehen wird. Der aber jetzt auch schon, ich glaube, 72 oder 74 Jahre alt ist. Also von daher, der Rainer sich auch den Rückzug mehr als verdient, wird ein Nachfolger gesucht, wird nicht einfach werden.
Und auch für den Kreis Ehrenamtsbeauftragten, der er auch ist.
Sind sie schon länger am Suchen. Ne?
Genau.
Und von daher wäre natürlich toll, wenn dann da irgendwo der Finger hochgehen würde. Mache ich, weil es einfach wichtig ist, dass wir dann eine vernünftige Führung haben. Mit dem André Nagelsmann als Kreisspielleiter.
Ja.
Ja, kann man auch nur die Leute ermutigen, das mal zu machen. Man muss es ja nicht auf Ewigkeit machen, aber vielleicht so ein paar Jahre. Schauen wir mal. Ansonsten war das wohl eine sehr harmonische Versammlung. Viel Lob, weil wenig Sportgerichtsfälle und auch relativ reibungsloser Ablauf der vergangenen Saison. Was ich allerdings sehr komisch finde, diese womöglich neue Regelung mit SGs, dass es verboten werden soll, weil man in München denkt,
ja, genau.
Die Leute gründen SGs, weil sie eine starke Mannschaft machen.
Ja, ja.
Also Leute in München, ne, ihr verkennt die Realität. Man sollte schon wirklich mal gucken in der Gegend, von der man spricht. Das ist bei uns in der Rhön wegen anders.
Genau.
Ich weiß von einem Kumpel, der wollte seinen Junior in München bei dem Verein anmelden zum Fußball. Die mussten vorspielen und nur die Besten durften bei dem Verein unterkommen. Nur die Besten, weil sie haben sonst Aufnahmestopp. Bei uns wird jeder mit Kusshand genommen und bei uns ist jeder froh, der keine SG gründen muss.
Mhm.
Und eine SG gründest du einfach, weil es nichts mehr anders geht.
Ja.
Na, und dann zu sagen, ja, das wollen wir nicht, so ein... Sorry, Schwachsinn.
Das ist aber auch, ich war bei der Jugendleitertagung in Wildflecken, also aus Vereinssicht war ich dort. Und da habe ich mir das auch wieder gedacht. Ne? Also die Kreisjugendleute, die machen echt so eine super Arbeit bei uns. Sie sind wahnsinnig engagiert. Der Thomas Kirchner, den kannst du immer erreichen bei WhatsApp. Mega Arbeit. Und dann siehst du diese Folien, die du vom BEV kriegst für diese Tagung. Und da steht immer bloß drauf, Verbot, Ahndung und sonst was. Und irgendwelche Ideen, dann hat der Alex Arnold das neue Stoppkonzept für die Schiedsrichter vorgestellt. Weißt du was, das ist das Stoppkonzept?
Erklärst du, ich hab's angelesen.
Es geht zur Deeskalation, wenn das Mütchen hochkocht, dann gibt es ein Zeichen, das sieht aus wie so ein Verkehrslotse am Frankfurter Flughafen. Und dann bedeutet das, dass die Mannschaften in den eigenen 16er zurück müssen und dürfen die Linie nicht übertreten und müssen, solange wie der Schiri das entscheidet, da bleiben, bis sich alles beruhigt hat. Und wer es tritt einer über die Linie nach außen, dann gibt es schon eine gelbe Karte. Ist ja natürlich auch wieder deeskalierend. Und also auf jeden Fall Es ist ja vom Prinzip her richtig, wenn man hochkommt, dass man eine Möglichkeit hat. Dann will man auch die Schiedsrichter schützen, ist ja alles gut und recht. Aber meine Empfindung und viele Jugendleiter, mit denen ich gesprochen habe, sagen, bei uns ist es so friedlich wie seit Jahrzehnten nicht mehr auf den Sportplätzen.
Was ich vorhin gesagt hatte, ne?
Ja.
Gut, hat jetzt die Erwachsenen betroffen.
Genau.
Läuft super und ganz im Vergleich, zum bayernweiten Vergleich, ganz, ganz wenig Sportgerichtsfälle und ja, und dann wird dann wieder so ein Fass aufgemacht.
Genau, also wie gesagt, das, also ich glaube, dass es in Metropolen sicherlich anders sein kann, ja. Und da hört man ja auch vieles, aber es ist halt einfach bei uns in der Gegend, die Jugendlichen kennen sich durch die SGs zusammen, also in dem Jugendbereich schon, im Erwachsenenbereich stehen sie vielleicht gegenüber, kennen sich aber trotzdem, ja. Also ich bin ja sozialisiert mit Spielen, weil Fenster gegen Lauter oder weil Fenster gegen Erbeich, da ging es früher ganz anders zu,
ja.
Und jetzt ist es so, ja, fast entspannt.
Ja, ja, absolut. Also gut, da wird halt wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben.
Mhm.
Hoffen wir mal, dass wir einfach nicht darauf zurückgreifen müssen.
Genau.
Du sagst es ja selber, prinzipiell in der Theorie eigentlich auch eine gute Regelung. Aber in der Rhön geht es dann zwar schon mal ein wenig härter zur Sache, aber jetzt nicht so,
genau.
Es artet nicht so aus, wie da der Teufel an die Wand gemalt wird.
Hat der Alex Arnold auch klar gesagt, hat er gesagt, ich stelle es euch vor, aber ich wünsche mir, dass das nie, nie zum Tragen kommt
bei uns, ne?
Genau. Ja, von daher sind wir, glaube ich, jetzt schon mal informationsmäßig ein bisschen auf dem neuen Stand und freuen uns auf unsere Gäste, die uns heute im Studio besuchen. Das sind zwei junge Kerls aus Ebenhausen, die einen Fanclub gegründet haben mit der Nationalmannschaft oder im Rahmen der Europameisterschaft. Und zwar ist das der Matthias Matze und der Sebastian Seppi Dees aus Ebenhausen.
Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkhardt Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
So, herzlich willkommen Seppi und Matze Dees. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich euch abkürze, oder soll ich lieber Sebastian und Matthias Dees sagen?
Völlig okay, so ist der Name auf dem Fußballplatz, von daher passt es ja hier gut rein.
Nee, alles gut und auch herzlich willkommen. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr die ersten Gäste seid für unsere Folge nach der Sommerpause. Wir müssen uns ja selber auch erst wieder mal ein bisschen in Form bringen. Deswegen hätte ich gesagt, wir starten wie immer und natürlich auch beim Fußball im Training mit unserem Fragen-Eckle. Starten wir mal mit einer für mich relativ banalen Frage. Fußball oder Blasmusik?
Da dürfen natürlich beide antworten.
Ich habe irgendwie geahnt, dass die Frage kommt. Ja. Also aktuell natürlich ist der Fokus klar nur noch auf die Musik oder auf die Blasmusik. Aber natürlich beide Herzen schlagen bei mir. Aber ja, Fokus ist ganz klar Blasmusik mittlerweile.
Man muss dazu sagen, dass der Matze in Ebenhausen der Vorstand der Blaskapelle ist, aber natürlich auch eine große Vergangenheit als Fußballer hat.
Ja, nachdem ich noch aktiv versuche, Fußball zu spielen, liegt bei mir natürlich der Fokus beim Fußball, vor allem, weil es jetzt meine letzte Saison ist, die ich komplett durchziehe, sagen wir mal so. Von daher liegt da nochmal ganz explizit an der Fokus auf dem Fußball.
Zumal du ja beim DSV Ebenhausen Vorstand Sport bist.
Vorstand Öffentlichkeit.
Ja.
Sonst ist der Dieter böse, wenn ich auf ihn noch Vorstand Sport wäre. Ja.
Also ich merke schon, die Dees-Brüder sind engagiert in Ebenhausen.
Und weil ich euch ja gut kenne, die zweite Frage, Bier oder Cocktail?
Ja, Sebi. Also Bier oder Mojito ist beides gleichwertig. Und der Wein, der ist auf der gleichen Level.
Also ich versuche schon seit längerer Zeit bei der Sedos Cocktail Bar Bier-Cocktails reinzubringen. Machen sie noch nicht, haben sie noch nicht umgesetzt. Vielleicht nutzen sie jetzt die Chance, dass sie es mal anbieten. Aber sonst ganz klar ein schönes, kühles Bier. Da geht nichts drüber.
Ja, kann man ja ruhig mal erklären, dass dann der Sebi mit einem Kumpel ja eben auch so eine kleine Cocktailbar betreibt. Können wir ja gerne sagen.
Danke für die gute Werbung.
Wir schicken die Rechnung dann später, ist kein Problem. So, jetzt wieder was, da fühle ich mich ein bisschen heimischer. Rhön oder Alpen?
Ich würde es mal so sagen, Rhön oder Alpen, Hauptsache wandern in der Natur.
Ja, Hauptsache Berge, hätte ich jetzt gesagt. Also von daher, ja.
Also sind die Rhön auch für dich durchaus Berge?
Ja, also oder Hauptsache Hüttenabende, sagen wir mal so, mit Musik ja, und Bier, also das ist eher so.
Jetzt kommen wir in die Richtung, jetzt kommen wir die Antwort, wo ich erwartet hätte.
Genau, also in der Rhön trifft man natürlich den einen oder anderen, ne? Also da darf man sich nicht so aufführen.
So, jetzt bin ich auf die nächste Antwort von euch gespannt, weil das ist vielleicht eine Frage, mit der ihr nicht unbedingt gerechnet habt. Ihr spielt natürlich beide auch Musikinstrumente in der Blaskapelle. Welches Musikinstrument allgemein würde zu eurem Spielstil passen? Matze, wir fangen mal mit dir an. Puh. Natürlich nicht, was du spielen musst, sondern eben was zu dir passen würde. Warst du ja früher Stürmer?
Ich würde sagen, die Trompete tatsächlich, die ich spiele, die passt dann schon ganz gut dazu. Ist nicht das größte Instrument. Dafür kann man es schnell spielen, laut spielen. Wendig spielen, ja, und so denke ich, ja, war ich auch im Fußball. Und deswegen, ja, Trompete passt so, weil eine Querflöte, eine leise Querflöte passt definitiv nicht zu mir.
Sehr gut. Sevi?
Ist eine gute Frage. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen. Ich hätte jetzt eigentlich die Klarinette gesagt, eigentlich aus den vielen Gründen, die mein Bruder gerade erwähnt hat, eigentlich zumindest früher noch schnell gewesen. auch laut auf dem Platz. Ja, und vielleicht der ein oder andere Spieler bei mir würde jetzt auch noch sagen, unter Holz bin ich auch. Also von daher würde das, glaube ich, recht gut passen. Ja.
Ist ja ein Holzblasinstrument. Richtig. Das ist schon der Fachausdruck.
Richtig,
ne?
Ja.
Jürgen, was wärst du für ein Instrument gewesen als Fußballer? Das ist eine gute Frage. Ich habe es gerade für mich überlegt. Ich glaube, ich wäre die große Trommel. Möglichst unbeweglich, statisch.
Also ich würde sagen, so ein Saxophon, aber rein nur, weil der Schnitz früher so wendig war und so viele Hacken geschlagen hat. Ja. Ein Saxophon ist ja auch eher so, ne?
Okay, dann sage ich Saxophon, ist, danke.
Ist ein Saxophon auch griffig und bissig? Weil so habe ich ihn Jürgen als Fußballer wahrgenommen früher.
Das richtige Saxophon, ja.
Das richtige Saxophon, oder?
Ah, Traum, weiter geht's.
So, und jetzt meine Lieblingsfrage, und da bin ich jetzt gespannt, mit dem, was ihr jetzt alles gemacht habt während der EM, da muss es doch was ganz Spannendes geben. Wer ist denn euer bekanntester Handykontakt?
Wie hieß die gute Frau aus, wo waren wir in Dortmund? Nee, nicht in Dortmund. Wie hieß sie denn, die jetzt nochmal sich gemeldet hat im Nachgang?
Ach, die, Dings.
Wo war's denn?
In Dortmund schon.
Dortmund, ja. Nein, da haben wir eine ältere Dame kennengelernt, die hat uns die ganze Stadt gezeigt. Die fährt immer gern mit der Straßenbahn einfach in die Stadt, um dann irgendwelche Fußballer-Fans kennenzulernen. Und die hat uns dann alles gezeigt. Die war den ganzen Tag bei uns, hat dann auch in der Woche schon Geburtstag gehabt, hat uns eine Wurst ausgegeben. Und die haben wir jetzt als Kontakt, die meldet sich immer noch, dass jetzt bei Holland 10-mal mehr Fans da waren. Und ja.
Schöne Grüße an die Heidi. Mir ist der Name natürlich noch eingefallen. Heidi.
Sehr gut.
Ob sie jetzt so bekannt ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall interessant.
Sagen wir mal so. Na, die wird sich dann freuen. Da müsst ihr aber auch den Link von der Folge schicken, dass er auch mal reinhört. Und dann damit, ja, hätten wir auch im westfälischen Hörer.
Auf jeden Hörerinnen. Fall. Weil sonst, genau. Der zweitbekannteste ist natürlich ein lokaler Sportreporter, den ich immer am Handy habe. Ja.
Oh, den habe ich auch. Der ist sehr gut, habe ich mir sagen lassen.
Und, ah, ja.
Ich glaube, der ist bei der Main-Post-Saale-Zeitung.
Ja.
Okay.
Ich weiß nicht, von wem er redet, aber ist auch wurscht.
Ja.
Weil wir wollen ja eigentlich über die EM reden und jetzt von irgendwelchen zweifelhaften Kontakten bei euch. Ja, ja, bei der EM, was ihr alles erlebt habt, geht man nachher nochmal drauf ein. Aber ihr habt ja im Prinzip, ihr wart viel bei der WM unterwegs und habt ja sogar noch was mit in die Rhön genommen. Nämlich diese neue Meckerregel, dass nur noch die Kapitäne dem Schiri gegenüber eben protestieren dürfen. Für euch, Matze ist so mehr oder weniger raus, Seppi ist noch mitten in der Karriere und wenn auch dann eben quasi so im Spätherbst, findet ihr das gut, jetzt mal als Fußballer, dass nur noch die Kapitäne quasi intervenieren dürfen?
Ich finde es gut. Es bringt, glaube ich, wirklich die Ruhe auf den Platz und langfristig gesehen, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr Respekt gegenüber den Schiedsrichter. Ich persönlich, für mich wird es schwierig. Ich habe irgendwo gelesen, dass irgendeiner, der viel meckert, sogar als Kapitän jetzt aufgestellt wurde, damit er auch meckern darf oder reden darf mit dem Schiedsrichter.
Oh, okay.
Das habe ich leider nicht geschafft. Also für mich wird die letzte Saison sportlich. Ja, aber ich gebe mein Bestes, damit ich das auch hinkriege.
Matze, froh, dass du dann dieses Problem nichts mehr hast?
Ich sag mal so, ich bin in den letzten Jahren ja auch ruhiger geworden, ne, wie man gemerkt hat. Aber es hätte mir am Anfang meiner Fußballkarriere mit Sicherheit geholfen, da etwas ruhiger zu werden, wenn es so eine Regel früher schon gegeben hätte.
Also Fußballkarriere, klar, ne? DSV Ebenhausen und dann eben jetzt aktuell SG Oellenbach Ebenhausen, nur mal um das zu komplettieren.
Ich finde es aber schwierig, ganz ehrlich, mit dieser Meckerei. Also ich finde es per se auch immer ganz gut. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Auslegungssache, weil das kann ja in dem Moment vielleicht mal sein, dass du mal aus dem Affekt raus einfach sagst, oh Mann, hey, ist das dann schon meckern? Ne?
Ja, es lässt wieder viel Handlungsspielraum, wie auch manche andere Themen natürlich. Und das wird auch jeder Schiedsrichter anders handhaben. Der eine, das gab es aber auch schon immer, der eine hat sofort gezuckt, sobald man, auch wenn es direkt nach dem Foul war, mal kurz gesagt hat, ey, was war denn das jetzt? Oder da gibt es auch Schiris, die zeichnen dann gleich gelb. Oder es gibt halt auch Schiris, die sagen, also fahr mal runter und mal kurz ausschnaufen und dann war es auch wieder.
Ich glaube, es ist auch ein Aufruf an die Schiris, vielleicht auch an der Stelle, dass man dann vielleicht auch vorher mal auf die Mannschaften zugeht und dann so seine Linie den Leuten einfach nochmal erklärt, dass man weiß, was da auf einen zukommt, ob die dann gleich zu gelb greifen würden oder ob sie sagen, Mensch, ne, seid halt ein wenig respektvoller und das genügt vielleicht schon.
Ja. Aber ich glaube, dass am Ende wächst das auch raus. Also mit den Jugendmannschaften, die kriegen das beigebracht und die nehmen das dann auch mit in den Herrenbereich. Jetzt so einen alten Hautdegen dann nochmal umzupolen. Ich glaube, das wird spannend, aber aus der Jugend raus glaube ich schon, dass das dann...
Das ist das Wichtige.
Ja.
Ja. Jetzt seid ihr ja nicht nur hier, weil ihr sehr netter Kerl seid und weil ihr Jürgen gesagt hat, mit den DES-Brüdern kann man immer reden, sondern ihr habt ja eine besondere Aufgabe jetzt im Vorfeld von der EM übernommen. Und zwar gebe ich euch jetzt mal das Stichwort, die Aberhäuser Jungs. Erzählt uns mehr, wer, wie, was.
Wer, wie, was, ja. Die Aberhäuser Jungs sind einer der eigenständigen Fanclubs, die es jetzt seit Herbst letzten Jahres gibt. Sind jetzt aktuell ungefähr so 150.
DFB-Fanclubs,
ne? Genau, muss man sagen. Das wurde aufgeweitet. Es gab ja diesen Fanclub National, oder gibt immer noch den Fanclub Nationalmannschaft.
Powered by Coca-Cola, wo sich ja viele Leute drüber lustig gemacht haben.
Ja, da gibt es diverse Vorbehalte gegen diesen Fanclub an sich. Deswegen, um auch, sag ich mal, die Stimmung auch zur Mannschaft hin zu verbessern und da wegen neues Flair reinzubringen, hat man sich eben dazu entschieden, beim DFB eigenständige Fanclubs zuzulassen. Das habe ich dann zufällig im Herbst oder im November war es mitbekommen. Habe mich dann auch gleich da mal informiert und dann 11 Leute gesucht, weil 11 Freunde, 11 Leute musste man sein, um einen Fanclub zu gründen.
Minimum.
Quasi, genau. Und das habe ich dann, die habe ich gefunden. Und der Name war auch recht einfach. Aber also Jungs, das passt. Auch wenn natürlich auch Frauen dabei sind, beziehungsweise auch dabei sein dürften, wenn dann noch neue Mitglieder dazu stoßen. Aber ich denke, aber heute Jungs trifft es ganz gut.
Ihr habt jetzt schon die Einschränkung gemacht, Frauen dürfen auch mit, dürfen auch Oellenbacher dabei sein?
Nein.
Für die Hörer, die das nicht wissen, Ebenhausen und Oellenbach spielen zwar zusammen Fußball, aber da gibt es auch eine viele Jahre gepflegte Nachbarschaftsfeindschaft, so genau, wie es in vielen Orten in der Rhön und im Rhein.
Und mittlerweile wird die Feindschaft nicht mehr als Feindschaft gepflegt, sondern als gute Fotzelei.
Ja, genau. Sehr gut.
Ja, Seppi, für dich war das dann klar, der Matze hatte die Idee, da muss dann der Bruder mitmachen oder bist du bestochen worden? In wie viele Kisten waren fällig, dass du damit dabei bist oder fandest du das auch gleich gute Idee?
Also, viele Sachen, die mein Bruder macht, finde ich nicht so top, aber manche Sachen macht er doch richtig gut.
Verstehe ich jetzt gar nicht.
Nein, man muss ja auch dazu sagen, wir sind ja auch immer bei den letzten EMs zusammen unterwegs mit mehreren Jungs. Von daher war dann selbstverständlich auch noch klar, dass dieser Kern dann auch Bestandteil dieser Aberhäuser Jungs wird, weil ja auch das der Zusammenhang von Anfang an da war. Von daher war es dann für mich persönlich auch klar, dass ich dann da ein Mitglied werde, ja.
Wie habt ihr das dann gemacht? Dann einfach mal so einfach die Leute, die ich ja auch zum Teil kenne, einfach mal gefragt, habt ihr da Lust? Waren die erstmal zurückhaltend, Matze, oder waren die gleich dann voll dabei?
Nö, eigentlich gar nicht. Wie gesagt, der Grundstock, der bestand schon aus den EM-Roadtrip-Fahrern. Das waren eh schon mal sieben oder acht. Von daher musste man nur noch 3 bis 4 finden. Und das gibt's ja im Ebenhäuser Kreis einige, die Fußball begeistert sind. Die habe ich dann direkt angeschrieben und da war auch, glaube ich, am nächsten Tag waren schon alle Zusagen da, dass ich dann auch die Mitgliederliste einreichen konnte beim DFB.
Man muss ja auch dazu sagen, dieser eigenständige Fanclub, man hat keine Gebühr, Mitgliedschaft, was auch immer, was man dort, also vor allem Richtung DFB oder so, zu leisten hat. Also von daher, war jetzt da keine Hürde, da jetzt nicht, deswegen nicht teilzunehmen oder Mitglied zu werden bei uns.
Aber wir haben jetzt spaßhalber gefragt, ob Allenbacher dabei sein können, aber prinzipiell dann eben, wenn dann Leute sagen aus der regionalen Nachbarschaft, Mensch, findet man gut, wir haben da Bock mitzumachen, sagt, okay, wir können gerne noch weiter wachsen oder wollt ihr eigentlich schon so ein bisschen über den Überblick noch bewahren und nicht dann irgendwie mal 200-300 Leute haben, weil das ist natürlich auch ein organisatorischer Aufwand. Wer kriegt die Tickets?
Ich glaube, gut, der letzte Satz, der war wichtig, weil ich glaube, da wäre unser Vorschlag eher, dass die einen eigenen Fanclub gründen, weil dann hat man die doppelte Chance an Tickets.
Also, ja, das macht ja Sinn.
Und,
ja.
Und natürlich ist es da auch wie in jedem größeren Verein, in Anführungsstrichen, manche sind nur Mitglieder und nehmen vielleicht Vorteile mit, manche engagieren sich auch. Und um das natürlich auch ein bisschen im Griff zu haben, würde es uns jetzt nichts nützen, wenn ich da jetzt 100 Anmeldungen habe, ne, und davon 80, die nur Mitglied sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, und dann stilles Mitglied, sondern wenn wir Leute aufnehmen, dann müssen wir schon davon überzeugt sein, dass die auch wirklich dabei sein bei Spielen, dass sie sich engagieren und nicht einfach nur Mitglied sind, weil sie bessere Chancen auf Tickets haben.
Nachvollziehbar.
Ja, damit man sich das jetzt mal vorstellen kann. Also das heißt, man bewirbt sich da beim DFB, bei einer speziellen Gruppe wahrscheinlich. Ich nehme an, der Philipp Lahm war es wahrscheinlich nicht persönlich, der den Antrag entgegengenommen hat, aber ein DFB-Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Dann kriegt man die Bestätigung, okay, ihr seid akzeptiert. Und dann, wie sieht das dann aus? Kriegt man da irgendwie ein Paket, wo man sagen muss, das sind Regeln, an die man sich halten muss oder Pflichten, irgendwas?
Ja, also es gibt, also zum einen, ja, es gibt beim DFB ein Team, das nennt sich DFB-Fanbelange, die sich genau um solche Sachen Gedanken macht. Und bei demjenigen war dann auch ein Kennenlerngespräch Pflicht. Mhm. Also musstest wirklich, wir haben ein Video-Meeting gemacht mit dem, wo auch mindestens die Hälfte der Mitglieder dabei sein und zu sehen sein mussten. Ne? Das hat dann eben auch stattgefunden. Und danach, ist noch ganz wichtig, wurde noch gecheckt, ob jemand Stadionverbot hat.
Natürlich.
Bei einem hat man wegen Angst, aber nee, hat dann auch geklappt. Von daher, das war quasi noch die letzte Hürde. Und dann ist man offiziell, und wir sind dann quasi offiziell Mitte Dezember offiziell Fanclub geworden. Aber leider gibt es da keine zusätzlichen Pakete oder irgendwelche Geschenke zu Beginn.
Ja. Nee, man muss aber nur vielleicht noch ergänzend, dieses Vorstellungsgespräch war eher, also wir haben natürlich uns vorgestellt und warum wir jetzt die Intention hatten, das zu machen, aber prinzipiell hat sich eher von der halben Stunde 20 Minuten der DFB vorgestellt, was die Ziele von ihm sind, warum er das macht wo er auch quasi die Defizite beim DFB gesehen hat. Und das fand ich sehr positiv, weil alles, was er so von Seiten DFB kam, war genau das, was man selber als Fan eigentlich auch gemerkt hat, dass zum Beispiel keine Stimmung ist, dass die Tickets zu teuer sind oder was auch immer. Also viele Themen, die da so mit drinnen waren, die ja eigenständig vom DFB angesprochen wurden.
Aber ich finde es ja total witzig, ne? Deutschland, Bürokratie, das heißt, auch die Fankultur muss organisiert sein.
Ja.
Jetzt weiß ich, Matze, du bist jetzt auch dann der erste Vorsitzende der Aberhäuser Jungs. Gibt es auch einen zweiten, gibt es auch einen Schriftführer und einen Kassier? Das wohl offensichtlich nicht.
Nein, also ich musste tatsächlich einen Stellvertreter benennen. Das habe ich dann recht einfach gemacht. Das ist bei uns der Julian, der auch der zweite Vorsitzende bei der Blaskewell ist. Den habe ich gar nicht gefragt, den habe ich dann einfach angetragen, weil wir eh schon ein gutes Team hier sind. Von daher, aber das war tatsächlich die einzige, die einzige Sache, weil die natürlich wissen wollen, mit wem sie in Kontakt treten. Aber sonst ist wirklich völlig unbürokratisch alles abgelaufen, tatsächlich eigentlich. Ja.
Was ich selber total witzig fand, als ich von der AG Stimmung gehört habe. Vielleicht könnt ihr immer mal über die AG Stimmung ein bisschen was erzählen.
Da bin ich drin. Also, naja, hätte man gewusst, dass die AG Stimmung auch medial so ein breiter vertreten jetzt ist über die EM, hätten wir uns vielleicht am Anfang auch Gedanken drüber gemacht, ob man bessere Namen findet. Ja, am Ende gibt's mehrere Arbeitsgruppen. Also es gibt auch eine AG Ticketing. Und das wurde ja selbstverständlich alles vom DFB initiiert, aber wirklich nur die losen Fangrups zusammengebracht. Und dann ist noch einer von den Fanbelangen mit in der Gruppe, um einfach das Sprachrohr Richtung DFB zu sein, falls da Themen sind. Aber prinzipiell halten die sich da komplett raus, weil natürlich auch nicht alles positiv für den DFB ist, was dann in diesen offenen Fanclubs diskutiert wird, sagen wir so. Also wird's ja auch, da geht's ja auch kritisch, also positiv oder negativ kritisch zu, sagen wir so.
Und wie tauscht man sich da aus, als jetzt in der AG Stimmung oder so? Gibt's da Meetings, wo man sagt, Leute, wir denken uns jetzt neue Fangesänge aus oder?
Ja. Wird der Bundestag gemietet oder?
Nee, also neumodisch, also mit Video-Calls. Es hat sich da dann auch gleich einer rauskristallisiert, der dort ein bisschen die Führung übernommen hat. Und am Anfang ging es einfach darum, also es hat alles, ich glaube, im Januar angefangen mit dem ersten. Beim ersten war ich noch nicht dabei, aber am zweiten im März dann, wo es dann einfach darum ging, was ist das Ziel von uns und was sind die Defizite gerade im Moment. Und dann wurden auch Untergruppen benannt, weil in dieser AG-Stimmung sind 16 Leute. Und wenn man natürlich alles unvorbereitet in dieser Gruppe bespricht, dann würde die Sitzung in Anführungsstrichen ewig dauern. Deswegen gab es dann Untergruppen, die sich wirklich dann um diese Fangesänge, die ja auch in aller Munde ein bisschen zumindest in ein paar Zeitschriften waren, erstellt wurden. Oder Untergruppe Ticketing, Fanmärsche, alles was so, ja. Wichtig war, wurde dann in dieser Untergruppe gemacht, um dann wieder in der großen AG-Stimmung sozusagen nur die Ergebnisse zu präsentieren und dann da abzustimmen, ob man das dann den Weg so gehen möchte oder nicht.
Ich war ja total begeistert, Matze, als ich dann gehört habe, dass die Aberhäuser Jungs dann eben sogar auch aktiv am Liedgut mitgewirkt haben, wo dann ein Stellvertreter, der Julian, mit dabei war. Erzähl mal.
Ja, auch das. Der Julian ist eben auch dabei in einer Untergruppe, die sich eben wirklich um Fangesänge kümmert. Wie gesagt, ist schon oft jetzt angesprochen worden, Stimmung war bis da jetzt nicht so, kann auch nicht so sein wie bei einer Vereinsmannschaft, das ist klar, aber zumindest ist er ausbaufähig und das versucht man natürlich auch mit Liedern und Kapo und so weiter zu versuchen. Und ja, da gab es dann die Initiative, pass auf, wir können doch mal mehr vielleicht als Deutschland Deutschland singen, vielleicht gibt es ja noch andere Lieder, und da haben sich tatsächlich sechs Lieder ausgedacht. Ja, mach zu viel sein, bin ich auch der Meinung. Man hätte sich mal auf zwei neue vielleicht beschränken sollen. Aber man hat jetzt auch im Laufe des Turniers gesehen, am Ende des Tages wurden eigentlich nur zwei von den sechs mit ins Lied gut aufgenommen, sage ich mal, weil einfach sonst die Texte zu lang sind oder die Melodie etwas zu schwer ist. Deswegen haben sich da eins, zwei rauskristallisiert. Aber tatsächlich bei dem einen war auch der Julian dabei und hat da kräftig mitgetextet. Genau. Interessant ist auch, wie wir da reingekommen sind, falls die Frage, um dir die Frage vorwegzunehmen, Schnitz.
Ich hätte sie gar nicht gestellt, aber ich höre gar nicht auf die Antwort.
Wir waren in Frankfurt im Stadion eben, und da ist uns eben aufgefallen, dass da zwar verschiedene Kleinstgruppen versucht haben zu singen oder Stimmung zu machen, aber die überhaupt nicht abgestimmt waren, in verschiedenen Blocks waren. Und das habe ich dann danach einfach mal dem DFB-Fanbelange geschrieben, eine E-Mail, was man denn noch verbessern könnte. Und das ist eben. Und dann haben sie direkt geantwortet, ja, super, dass wir uns da einbringen, und es gibt die AG Stimmung. Vorher hätte man das gar nicht, auch nicht erfahren. Also okay. Es hätte jetzt nicht jeder eigenständige Fanclub angeschrieben, pass auf, wir haben die AGs, sondern auch da, wer sich einbringt oder Ideen hat, der ist dann direkt offen aufgenommen worden und gesagt, pass auf, wollt ihr nicht mitmachen? Und so ist man da reinkommen.
Ich meine, ihr habt ja vorhin gesagt, es gibt mittlerweile 150, glaube ich, ne, von diesen DFB-Untergruppierungen, Fanclub-Gruppierungen. Und ich habe dann auch dienstlich quasi einen Artikel gemacht, hatte dann eben auch, das wird wahrscheinlich dann genau dieser DFB-Fanbelange-Vertreter gewesen sein mit dem Kontakt. Ja. Der wollte dann eben auch wissen, über wen ich da was schreiben will, und habe gesagt, die Aberhäuser Jungs. Ach ja, die. Also der hat dann gleich gewusst, um wen es geht, was ich eigentlich schon echt cool fand. Ne? Das heißt, ihr habt dann, also man kennt euch.
Hoffen wir mal, ja. Also wir versuchen uns da echt zu engagieren und das auch nach außen zu tragen. Was da in Eberhausen passiert.
Das ist ja schon mal sehr ehrenwert vom DFB, dass man da wirklich die Zeichen der Zeit erkannt
hat. Ja,
und
gesagt, ist super.
Leute, wir haben es da vielleicht ein bisschen zu weit getrieben mit Vermarktung und Professionalisierung. Und man versucht jetzt wieder mal ein bisschen mehr an die Basis und die Leute auch wirklich. Und wenn man merkt, dass man auch noch Einfluss hat und das bewirkt was, ist ja umso schöner. Ja. Ne? Gibt es ja mal überhaupt nichts. Aber wenn ihr jetzt dann so dabei wart, also das heißt, ihr seid Fanclub, das heißt, ihr hattet auch ein Vorkaufsrecht oder Vorbewerberrecht für Tickets, weil bringt ja sonst nichts, wenn man schöne Arbeitsgruppen hat und die dann nicht im Stadion sind, sondern bloß irgendwelche Influencer oder sonst irgendwer.
Ja, natürlich ist das die Chance auf Tickets da deutlich höher und ist natürlich auch ein Grund, warum man sowas macht. Und so ist es auch hier. Also es gibt quasi pro Deutschlandspiel dann ein gewisses Kontingent für die eigenständigen Fanclubs, das dann auch aufgeteilt wird unter den eigenständigen Fanclubs. Was gut ist, ist, dass zumindest auch da versucht wird, durch die AG Ticketing das ein bisschen aufzuteilen. Also sprich, dass die sich engagieren, da gab es gewisse Kriterien, wie oft man beim Fantreffen dabei war, wie viel AGs man ist, dass die deutlich mehr Tickets bekommen, als, sag ich mal, die jetzt nur dabei sind, weil sie es vielleicht gehört haben und halt auch nur Chancen auf die
Gesamt haben. Fairer Ansatz.
Ja. Also, man muss da vielleicht sagen, also da mit diesen Mehrtickets, da ging es jetzt vor allem drum um die K.O.-Spiele, die sich engagiert haben, die haben da 5 Tickets quasi mehr bekommen, also anstatt 2 haben die 7 bekommen, wenn Deutschland weiterkommt, und da waren wir dann auch dabei, aber ja, wir waren leider da ein bisschen zu spät dran, deswegen haben wir nur 2 bekommen. Und leider waren wir auch bei der Gründung zu spät, von daher haben wir für die Vorrunde keine Tickets bekommen. Vorrunde, Gruppenspiele keine Tickets bekommen. Aber auch da gab es quasi die Möglichkeit, an Tickets zu kommen und vor allem halt auch an günstigere Tickets.
Okay.
Also, ja.
Das sind nur die günstigsten quasi, die man da natürlich bekommt. Und das ist dann wirklich, angenehm, die Ticketpreise.
Ja, sind 30 Euro.
Vor allem hinter dem im Fanblock halt. Das ist natürlich auch das Wichtige. Das ist natürlich auch das Wichtige und eins der großen Themen, dass man bis dato auch verstreut war. Und da versuchen sie wirklich, hat man jetzt auch bei der EM, da habe ich gesehen, dass wirklich hinter dem Tor, da sich die Leute sammeln und auch vorher in den WhatsApp-Gruppen absprechen, pass auf, wir gehen alle in Block XY, dass man da wirklich auch eine gewisse Masse hat, die dann auch die Stimmung ins Stadion trägt natürlich. Ne? Weil du brauchst immer Vorsänger.
Wir sind jetzt quasi schon mitten im Stadion, dann sind wir schon bei eurem Roadtrip dabei, wo wir natürlich auch ein bisschen was erfahren wollen. Ihr war dann schon bei einigen EMs, WMs dabei. Wir haben uns ja sogar mal in der Ukraine getroffen tatsächlich, bei einer Europameisterschaft, witzigerweise. Und den Roadtrip hattet ihr schon wahrscheinlich schon lange vorher geplant, ohne dass ihr dann schon wusstet, dass wir dann die Aberhäuser Jungs gründen werden. Oder war das ging das Hand in Hand?
Nee, also wir sind, wie du schon gesagt hast, seit 2008 schon auf EM Roadtrip dabei. Klar, wir haben immer versucht, Spiele für Deutschland oder von Deutschland zu sehen. War aber jetzt auch nicht unser Hauptziel, sag ich mal. Aber im Ausland war es natürlich deutlich einfacher, als jetzt hier in der Deutschland EM für Deutschland Spiele zu bekommen. Deswegen haben wir damit eigentlich erstmal nicht gerechnet, haben wirklich unsere Auswahl getroffen nach guten Stadien, nach guten Spielen, die in diesen Städten sind, dass man einfach mit den Fans in Kontakt kommt. Also das war wirklich überhaupt ein Thema, ob wir da irgendwelche Tickets bekommen.
Das heißt, und ihr wart jetzt genau wo, in welchen Stadien und in welchen Städten?
Ja, also der vom EM Roadtrip aus quasi haben wir mit dem zweiten Gruppenspiel begonnen von Deutschland in Stuttgart. Waren da in der Fanzone. Haben den Fanmarsch mitgemacht und dann ging es weiter nach Gelsenkirchen. Spanien gegen Italien haben wir auch da in der Fanzone angeschaut. Dann sind wir nach Köln, auch eine schöne Stadt. Schnitz, ne?
Ja.
Da waren wir tatsächlich im Stadion. Das war eine Wahnsinnsstimmung.
Belgien gegen Rumänien.
Belgien gegen Rumänien im rumänischen Fanblock. Also das war wirklich richtig laut. Und genau, und zum Abschluss sind wir dann noch nach Frankfurt zum dritten Gruppenspiel der Deutschen gefahren. Auch da hat man noch keine Tickets. Also wir haben versucht, über alle möglichen Kanäle uns zu bewerben. Haben wir auch, glaube ich, sehr viele Ticketbewerbungen rausgeschickt, aber leider wirklich keine einzigen Tickets bekommen. Diese Tickets in Köln haben wir auch erst in der dritten Bewerbungsphase bekommen für Kategorie 2, also auch schon recht teuer Geld für ein Spiel in der Gruppenphase. Und dann ging es wieder heim. Das war jetzt der Roadtrip
an sich. Ganz kurz nur zur ihr wart, glaube ich, zu fünft insgesamt und habt dabei auch noch Kumpels getroffen. Also wer ist wir?
Genau. Wir sind eigentlich fünf Leute.
Ich glaube, wir haben bei jedem EM-Roadtrip bisher eine andere Konstellation an Leuten bisher gehabt.
Ein plus minus eins.
Einer ist meistens, irgendwie fällt einer immer raus. Wir waren vier feste Leute, der Raul Steffen und der Tobias Kessler. Und der Julian Wahler kam vier Tage, war dabei, und der Stefan Seufert war zwei Tage dabei. Ja.
Und nicht zu vergessen, der Helmut.
Der Helmut,
ja. Ja, das war euer Gefährt, ne, wie ich lernen durfte.
Genau, das ist unser Wohnmobil gewesen.
Vom Tobias Kessler. Ja. Vielleicht da kurze Anekdote auch zum Tobias. Der ist jetzt nicht der größte Fußballschauer so davor und war bis dorthin auch noch nie in einem Stadion. Und dann waren wir ja, wie gesagt, Belgien, Rumänien im Stadion und eine grandiose Stimmung. Ja, ich habe danach erstmal aufgeklärt, dass nicht immer so eine grandiose Stimmung in dem Stadion ist, weil er ja auch völlig fasziniert war vom Stadion. Und dann hatte ich gedacht, ich muss ihn einweihen, nicht, dass er das nächste Mal ins Stadion geht und Wunder, was erwartet, und dann völlig enttäuscht ist. Aber ja.
Ja, vielleicht sollte er mal zum Dorffußballspiel gehen.
Ja, da ist er schon. Da ist er schon.
Aber in Ebenhausen ist ja eh immer grandiose Stimmung.
Richtig,
ja. In Ebenhausen.
Genau.
Jetzt nicht schön, dass
mittlerweile auch in Erlenbach, weil da sind wir
ja
dann auch.
Ja. Das heißt aber, wenn ich das dann vorhin richtig verstanden habe, in der Vorrunde habt ihr kein deutsches Spiel sehen können, ja, im Stadion, aber offensichtlich dann in der Entscheidungsphase. Gut, da waren es jetzt nicht so viele, aber zumindest mal zwei.
Ja, wir haben tatsächlich natürlich vorher ausgelost, weil welche Mitglieder in welche K.O.-Spiele dürfen. Also, weil es ist ja unabhängig vom Spielort dann, das ist ja das Schöne, da ist man wirklich Spielort unabhängig, und haben da entsprechend ausgelost, wer wann welche Spiele sehen dürfte. Wir waren dann, der Seppi, der Julian und ich, wir waren dann zu dritt im Achtelfinale, weil wir, sag ich mal, so wegen die Aktivsten sind. Deswegen durften wir uns das raussuchen oder haben wir uns rausgenommen, das raussuchen zu dürfen, in welche Spiele wir wollen. Wir hätten ja auch Finale wählen können mit viel Risiko, aber dann, ja, wären wir dabei gewesen. Haben wir nicht gemacht. Wir haben uns für das Achtelfinale entschieden, waren saufroh, dass es dann in Dortmund war, durch den Füllgeruch noch. Sonst hätten wir ja nach Berlin gemusst. Und ich glaube, da ist Dortmund vom Stadion her die deutlich stimmungsvollere Atmosphäre gewesen, und das war der Hammer, da waren wir eben zu dritt. Es kam noch der Christian Seufer dazu, der Bruder vom Stefan, der ist auch sehr fußballverrückt und ist in sehr vielen Spielen und organisiert sich auch, woher auch immer die Tickets. Der hat uns dann auch besucht, ist auch Mitglied bei uns.
Weil du es gerade Füllgeruch gesagt hast, also jetzt so ich habe mich in dem Moment auch sehr gefreut, aber im Nachhinein betrachtet war das wahrscheinlich das unnötigste Tor, das er geschossen hat.
Habe ich mir auch gedacht.
Weil, ja, wenn er das nicht geschossen hätte, wären wir in den anderen Turnierzweig geraten, und der war eventuell ein bisschen einfacher.
Ja,
aber
das,
gut.
Das ist richtig, aber wie sagt man so schön, wenn man Euromeister will, muss man
gegen, alle gewinnen.
Genau. So, was mich ja dann auch bei euch begeistert hat, aus der Ferne die mediale Präsenz mit eurer Fahne, Zaunfahne, wie auch immer. Riesentrum, wie oft war sie irgendwo zu sehen? Habt ihr mal gezählt? Wie viele Nachrichten haben euch erreicht, als sie zu sehen waren?
Also war es ein gutes Wort, das darf aber dann mein Bruder aufklären, weil die Geschichte kenne ich auch noch nicht. Die war in jedem Spiel, wo wir waren, auf jeden Fall vertreten. Belgien, Rumänien ja auch, dann als Nicht-Deutschland-Spiel, aber Achtelfinale, Viertelfinale. Und das Vorbereitungsspiel davor noch gegen die Ukraine, da war sie bisher und natürlich in jeder Fanzone dann auch dabei.
Ja. In Dortmund hat man sie ja recht lang gesehen, in dieser legendären Regenpause.
Mhm, genau.
Da habe ich mir natürlich später auch nochmal angeguckt, die TV-Bilder dazu, und da hat man sie ja wirklich, keine Ahnung wie viel, 5-6 Sekunden, also für jeden ersichtlich und richtig deutlich gesehen, was natürlich immer freut. Wir versuchen immer Stellen zu finden, wo die Kamera vielleicht mal hinschwenken kann. Von daher hat sie schon ihren Einsatz gehabt bis zum Viertelfinale, inklusive Viertelfinale.
War es schwer, die aufhängen zu können, mit reinzunehmen? Oder war das dann eben auch organisiert, dass dann die offiziellen Fanclub-Leute dann eine Fahne mitbringen können? Oder habt ihr das reinschmuggeln müssen?
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen?
Womöglich nichts.
Vielleicht langt es, wenn ich nichts sage.
Gut, alles klar.
Genau, und wir müssen jetzt nochmal auf die Anekdote zurückkommen. Da fehlt doch noch ein bisschen was. Du hast mal da in der Vergangenheit gesprochen, war. Das hört sich für mich an, als ob sie nicht mehr existent ist.
Ja, es ist leider nicht so eine lustige Geschichte, wie es jetzt den Anschein hat. Weil ich bin selber etwas überrascht gewesen oder ein bisschen sogar leicht aufgeregt. Nee, also wir waren in Stuttgart tatsächlich ja im Viertelfinale, haben wir im deutschen Fanblock an die hinterste Bande quasi gehängt und sind danach noch wegen sitzen geblieben, weil man natürlich das Spiel erstmal verdauen musste. Und haben auch direkt nach dem Spiel noch geguckt, ob es noch hängt. Da war alles weg, aber unsere Fahne hing noch. Dann haben wir wegen dem Interview zugeguckt, Schweinsteiger, der war dann direkt da vor uns. Da sieht man auch noch schön, wie sie hängt bei dem Interview. Ja, 20 Minuten später wollten wir dann gehen und dann war leider nur noch die Seile, wo wir es befestigt hatten, da und leider keine Fahne mehr.
Unglaublich.
Ja, also jetzt ist die Frage, hat es einen Ordner weg? Ich hoffe nicht, dass es ein Fan war im deutschen Fanblock, der eine Fahne mit Aberhäuser Jungs klaut. Hoffe ich jetzt nicht. Ich habe natürlich noch versucht, da ein wenig rumzurennen, weil die ja doch etwas größer ist, ob die noch irgendjemand aus Spaß halt mal irgendwo rumschwenkt. Leider nichts mehr gesehen. Habe auch einen gleichen Aufruf natürlich gestartet in unserer WhatsApp-Gruppe von den eigenständigen Fanclubs. Hat leider zu nichts geführt. Also vielleicht auch hier nochmal der Aufruf. Falls jemand eine große Fahne, 8x4 Meter in Deutschland Fahnen mit dem Aufschrift Fanclub Aberhäuser Jungs findet, bitte abgeben.
Man weiß ja, dass unser Podcast bundesweit gehört wird.
So ist es, auch international.
International.
Ne? Wie in Kanada Urlaub Brasilien machen oder sonst was.
Genau. Aber 8x4 Meter ist nicht 1,50 Meter. Okay. Aber das ist immer noch riesig.
Groß. Habe ich 8x4 gesagt.
Ja. Also größer wird schwierig, auch einen Platz noch im Stadion zu finden.
Danke für die Korrektur. Dafür habe ich meinen Bruder.
Normalerweise wäre ich jetzt dann der Fachmann als potenzieller Saxophonspieler. Trotzdem habt ihr auch den Alexander Schnurhammer getroffen mit seinem schwarzen Saxophon.
Ja, also auf der Fanmeile nach dem Spiel, als wir raus sind aus der Fanmeile, ist er natürlich da aufgetreten oder ja, eigentlich bei jedem Ort haben wir gesehen, aber persönlich getroffen jetzt nicht. Da treffen wir lieber dann doch andere Nationen, sind da eher im Austausch oder suchen irgendeine Fernsehkamera, wo wir dann eins der neuen Lieder reinsingen können, was wir auch ein, zwei Mal geschafft haben. Von daher, ja, ist da unser Fokus eher drauf.
Wie war das so weil du gerade sagst, so den Austausch mit den anderen Fans, von der Stimmung her, weil ja im Vorfeld wurde ja viel Bohai gemacht wegen Sicherheit, potenziellen Anschlägen und sowas. Wie hast du so empfunden, so die Fans, war das eine friedliche Atmosphäre? Ich meine, jetzt gegen Dänemark gehe ich mal davon aus, dann Spanien, weiß ich nicht, wie die spanische Fanszene so ist. England kam ja jetzt irgendwie nicht großartig, also war das alles gut?
Ja, also das war, da wird im Vorfeld immer einem ja fast Angst und Bange gemacht, was alles passieren könnte. Mhm. Aber wie gesagt, seit 2018 war dabei, wir hatten noch nirgendwo Probleme mit irgendwelchen Fans, Fangruppierungen. Jeder ist da, um Spaß zu haben, um auch wirklich den kulturellen Austausch zu haben und gemeinsam zu feiern. Und so war es auch heuer. Also das war unglaublich. Ich habe viele Fanartikeltausch gemacht mit Spaniern, mit
Schweizern.
Mit den Schweizern. Das war unsere Lieblingstruppe.
Habt ihr dann extra Sachen dabei gehabt zum Tauschen?
Nee, also bei uns ist immer Helmpflicht, wenn wir rausgehen bei Spielen. Und Helmpflicht heißt natürlich dieser obligatorische Deutschlandhut, Fischerhut, Anglerhut. Und da haben wir ein paar dabei. Jetzt nicht aus dem Grund unbedingt, aber es hat sich dann heuer wirklich so ergeben, dass wir dann zum Beispiel in Frankfurt in der Fanzone waren, direkt am Main. Und haben dann das Spiel Deutschland gegen Schweiz angeguckt, gemeinsam an einem Städtisch oder an zwei Städtischen mit einer großen Schweizer Fangruppe. War mega geil. Und dann kam man irgendwann her, Matthias, mach mal Käppli-Tausch. Was will er? Aber dann habe ich es irgendwann mal verstanden. Ja, und dann seitdem habe ich eine schöne Schweizer Bernstarkkappe und er meinen Deutschlandhut. Ja, und mein cool. Sohn trägt die seitdem ununterbrochen.
Sehr gut.
Von daher hat sich gelohnt.
Mit Spaniern haben wir uns so einen Stierkämpferhut hatten die auf und die haben dann auch mit uns getauscht gegen Deutschland-Anglerhut. Ja.
Vorm Spiel oder nach dem Spiel?
Nee, das war noch Spanien gegen Italien. Ja. Von daher.
Ach so, da, ja, okay, da war noch alles
friedlich. Genau.
Okay, ja.
Da waren wir Gäste nur. Ja.
Hattet ihr so vom sportlichen Aspekt her das so erwartet, von dass die EM so ausgeht mit Spanien als Europameister und England im Finale? Ich gestehe, ich habe in allen meinen Wettgruppen England als Europameister angegeben und ich bin überall für wahnsinnig erklärt worden. Deswegen war ich recht froh, dass sie zumindest bis ins Halbfinale gekommen sind.
Naja, wir sind ja davon ausgegangen, dass Deutschland Europameister wird.
Ja, verständlich.
Von daher sind wir auch nicht von diesem Finale ausgegangen. Ich sag mal, nach der Vorrunde, dass da die Engländer so weit kommen, ja, war jetzt auch nicht zu erwarten. Und sonst die Spanier, dass die guten Fußball spielen, hat man gewusst. Besseren als wir jetzt nicht, aber die hatten halt ein bisschen das Glück.
Ich denke, das war eher keine Überraschung, dass Spanien so gut ist. Die Überraschung war eher, dass viele anderen, ich meine, auch so schwach waren, wie die Franzosen zum Beispiel. Also
Italien.
Genau, Italien. Also das war eher für mich wegen so die Überraschung. Deswegen habe ich am Ende auch Spanien gegönnt, weil die Engländer, auch wenn sie sich natürlich deutlich gesteigert haben, dann schon im Halbfinale, aber irgendwie, es wäre schon traurig gewesen, wenn man mit so einer Leistung jetzt über das ganze Turnier gesehen, dann eigentlich Europameister wird. Also deswegen habe ich schon den Spanier gegönnt und habe auch meinen Hut dann natürlich aufgehabt im Finale.
Sehr gut.
Wir haben so wegen medial noch zweimal deswegen thematisiert, dass ja unser Kreisspielleiter vom Fußballkreis Rhön, der André Nagelsmann, der Bruder ist vom Julian Nagelsmann. Und da gab es ja dann auch so ein paar Begegnungen im Stadion und natürlich Julian Nagelsmann mit seiner emotionalen Rede. Wie kam das bei euch an? Oder habt ihr vielleicht sogar die Nagelsmänner irgendwo mal getroffen, getrennt wahrscheinlich eher? Oder wie habt ihr das mitbekommen oder war das jetzt kein Thema bei euch?
Ich habe ihn beim Relegationsspiel getroffen.
Den Julian oder sehr den André?
Sein Nagelsmann. Ja. Nee, bei der EM, also ich habe keinen getroffen. Aber wir sind ja auch nicht immer zusammen unterwegs. Also ich weiß nicht, ob du jemanden getroffen hast.
Ja, mir ist ja beim Gang durch die Katakomben auch nicht über den Weg gelaufen, leider. Das Einzige war eigentlich beim öffentlichen Training. Da ist man ja recht nahe gekommen. Da gab es ja Unterschrift und so weiter. Und da konnte man mal wirklich mal nah sehen.
Wobei du ja bei zwei öffentlichen Trainings warst.
Tatsächlich, ja, richtig. Du bist ja gut informiert.
Ja, wir haben uns einmal getroffen. Wir haben Konstantin Herzog auch getroffen,
lustigerweise. Als unser Jürgen medial und viral gegangen ist, bin ich immer noch ganz stolz drauf, dass wir die entscheidende Frage gestellt haben. Also du.
Ja, richtig. Genau. Ja, ich habe eine Frage zum Füllkrug, dem Füllkrug stellen dürfen. Genau, aber dann witzig, musste ich jetzt vorhin dran denken, wo er gesagt hat, okay, das Tor vom Fülle war jetzt dann fast unpassend, weil wir in der schwierigen Gruppe waren, aber wenn man beim Club gespielt hat, ist dann selbst ein Treffer dann irgendwie kein guter Treffer.
Aber
wie man es macht, ist verkehrt, aber genau. Das würde jetzt zu weit gehen.
Ja. Aber eine lustige Szene mit den Nagelsmännern gab es ja, ich glaube, die habe ich das dann irgendwie mal per WhatsApp geschickt oder so, ich habe das abends gesehen, als der Julian quasi zu seinem Bruder wollte ihn abklatschen oder wollte ihn drücken und dummerweise ist so ein unbekannter deutscher Fernsehmoderator wie der Klaas Häufer Umlauf im Weg und hat halt gedacht, er ist gemeint und der Julian Nagelsmann schiebt den zur Seite und geht zum André. Ich fand das grandios, eine ganz grandiose Szene, echt.
Ich habe den André ja dazu befragt und der hat mir dann erzählt, dass was er dann durchaus den Häufer Umlauf entschuldigt, dass der Julian Nagelsmann und der Häufer Umlauf sich kennen,
ja, klar.
Weil er schon mal in der Sendung war. Also der war jetzt nicht so arrogant, ich bin der Promi, sondern die kennen sich wirklich und er hat natürlich nicht gewusst, dass der Bruder hinter ihm hockt. Und deswegen dachte halt im ersten Moment, vielleicht ist er gemeint.
Und in dem Moment ist bestimmt auch im Boden versunken erstmal, obwohl er ein Brumm ist, weil ich glaube, das will keiner.
Da hast du recht.
Ja, so und jetzt, die EM ist rum. Es war schöne 4 Wochen, für euch noch ein bisschen intensiver als jetzt für mich. Ich habe die meisten Spiele auf der Großbildleinwand in der Garage bei meinem Kumpel geguckt. Wie geht es jetzt weiter mit dem Fanclub Nationalmannschaft, mit der Aberhäuser Jungs vor allem?
Vielleicht fange ich mal mit dem Fanclub Nationalmannschaft ein bisschen kurz an. Es war jetzt auch schwierig, dort viele Sachen jetzt zur EM reinzubringen, weil es einfach zu kurz davor war und natürlich auch alles wegen starrer ist bei der UEFA. Aber da ist jetzt das große Ziel auf jeden Fall auch nachher. Ein großer Punkt ist dieses Ticket-Thema, weil man einfach während der EM nie zusammensaß, nicht einmal im gleichen Block teilweise. Also es ist je nachdem, wie jemand zu Tickets kam. Dann die Ordner auch ein bisschen, je nach Stadion, ein wenig härter waren, dass man überhaupt durch durfte. Aber irgendwie hat es dann am Ende doch jeder geschafft, entweder über den DFB-Kontakt oder einfach, weil man im cleveren Moment einfach am Ordner vorbeigelaufen ist.
Bitte? Habe ich nie gemacht.
Und deswegen, also jetzt für die Zukunft ist da auch der Plan, dass sozusagen im Vorfeld vom DFB abgefragt wird, wie das der Bedarf an Karten ist, um dann sozusagen ein Kontingent, einen Block quasi fix zu reservieren, sozusagen für diese Fanclubs, die dann auch Stimmung machen wollen, die Stehplätze haben wollen, weil das ja auch jetzt nicht bei der UEFA möglich war, aber trotzdem gemacht wurde dann von uns. Das ist quasi jetzt das große Ziel für danach. Und dann mal schauen, wie das mit den Liedern weitergeht. Was natürlich auch leichter ist, wenn das Stadion vielleicht nicht so ganz voll ist, mal ein Lied auch mal hörbar zu singen. Ja.
Also das heißt dann auch jetzt, was so als nächstes kommt, Nations League und sowas.
Ja.
Da seid ihr auch dabei. Das wird also fortgesetzt. Das ist jetzt nicht mit der EM beendet gewesen.
Auf keinen Fall. Soll es nicht und wird es auch nicht. Also nächstes Ziel ist auf jeden Fall 14. Oktober. Nations League gegen Holland in München. Das wäre so der nächste Ziel von uns, wo man auch vorher, denke ich, mit ausreichend Karten versorgt wird.
Bis dahin haben wir hoffentlich auch wieder eine Fahne.
Bin ich mir ganz sicher.
Da drücke ich euch ganz herzlich die Daumen oder wir drücken euch herzlich die Daumen. Matze, Sebi, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns ein bisschen einen Einblick gegeben habt da in das Thema Nationalmannschaft, Fanclub und Fanszene drumherum. Das war, denke ich, jetzt zum Restart nach unserer Sommerpause ideal. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne. Danke, dass wir da sein durften, diesen herrlichen Sternenzelt. Ja.
Ja, danke.
Balthasars Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen, ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Wir haben ja, Peter, in den letzten Folgen ausführlich über die Relegation immer wieder mal gesprochen. Aber du hast mir zwei Anekdoten noch erzählt, die ich da noch gar nicht kannte, dass Relegationsspiele nicht nur aufregend sind, sondern auch gefährlich, wie du am eigenen Leib spüren musstest. Was ist denn passiert, Mensch?
Ja, also in den letzten Wochen war ich ja bei mehreren Relegationsspielen, die insgesamt also von den Mannschaften her fair geführt wurden. Also mir ist nichts bekannt, dass er jetzt sich ihren Spieler schwerwiegend verletzt hat oder deswegen auch ausgetauscht werden musste. Ja, aber es gab trotzdem zwei Verletzte in Anführungszeichen und einer davon war ich selbst. Und zwar war das beim Spiel in Waldberg, Erlenbach gegen Hausen-Rhön. Ich stehe auf dem terrassenförmigen Platz in der obersten Reihe. Ich schaue dem Spiel zu, Block in der linken Hand, Kuli in der rechten Hand und da haut mir dann einer, der mich schon lange nicht mehr gesehen hat und ich ihn auch nicht, von hinten auf die Schulter. Ja, mir zieht's nach vorne die Beine weg und ich boller den ganzen Hang runter, hätte fast noch die untere Reihe mitgerissen.
Hört sich nicht gut an.
Ja, das war auch nicht gut. Ich habe mit Sicherheit eine Rückenprellung gehabt. Ich konnte mich zwei Nächte nicht auf dem Rücken schlafen. Kreuz total verspannt und wehgetan. Aber das war noch harmlos, muss ich sagen. Hätte also dümmer ausgehen können. Ich habe zumindest keine ärztliche Hilfe in Anspruch
nehmen müssen. Keine bleibenden Schäden hinterlassen worden.
Ja, ich hoffe.
Und das andere lief dann nicht so harmlos
ab? Das andere lief nicht so harmlos ab. Komisch, vier Tage später war ich in Masbach beim Spiel zwischen Untererdahl 2 und Hohenrot. Treff an der Kasse noch den Dr. Dietmar von Masbach, der Vereinsarzt, und unterhalte mich mit dem und setze mich dann auf die Bank neben den Masbacher Urgesteinen Dieter Häfner und Eckhard Händel. Die hat mir einen Platz reserviert, weil ich nicht zwei Stunden stehen wollte. Ja, das Spiel ging dann später los wegen den großen Zuschauerandrangs. Und auf einmal sehen wir, wie ein Ordner mit dem Dr. Dietmar im Schlepptau sich Richtung Untererdahler Fanblock bewegt. Ja, wir gucken dann hin. Ja, und da sehen wir, wie dann eine Frau auch am Boden liegt. Der Arzt hat sie untersucht. Ja, und dann hat sich rausgestellt, dass dir dasselbe passiert ist wie mir. Auch die ist diesen Hang runtergepurzelt Aber bei der war es dann schlimmer. Die
also nicht diesen Hang, sondern den Hang in Massbach.
Den Hang in Massbach,
unterschiedlichen Hängen.
Ja. Den Hang in Massbach. Und ja, ist irgendwie so blöd gegen die Bande geprallt, dass sie sich doch eine heftigere Fußverletzung zugezogen hat. Ja, Sunny ist dann erschienen und sie ist liegentransportmäßig ins Krankenhaus abtransportiert worden. Die hat also von dem Spiel 0,0 gesehen. Also ja, man sieht, dass selbst die Relegationsspiele verletzungsanfällig sind, ja, wenn man vielleicht ein bisschen tölpelhaft ist.
Dann können wir ja auch wirklich an der Stelle mal einen Dank an alle Sunnies und Ersthelfer raushauen, die da eben auch immer gucken, dass auch das dann alles in geordneten Bahnen verläuft. Ja, wir feiern immer nur die Spieler und die Torschützen und die Keeper, aber auch das sind ja irgendwo
ja,
Helden,
also,
die es braucht im Amateurfußball.
In dem Zusammenhang, die Relegationsspiele waren sehr gut organisiert, muss man sagen. Die Vereine hatten neben ihren Vereinsmitgliedern auch Feuerwehr und so weiter gerade für die Parkplatzsituation engagiert und das lief also ganz toll ab. Also ich sag mal, prima war es in Eichenhausen zum Beispiel, die hatten 3 Parkplätze angelegt und da bist du so verteilt worden, dass also keinerlei Verzögerung notwendig war. Unter Ebersbach war ein bisschen schwieriger, weil da geht's hinten ins Tal rein und es ist nur eine Einbahnstraße und ja, dann kamen irgendwelche Autofahrer wieder zurück, die die Frau, die ihren Mann abgeliefert hat und dann entwickelt sie sich natürlich einen Stau, aber insgesamt alles in Ordnung. Also es ist nur verwunderlich, muss ich sagen. Ich habe erfahren, dass sich immer weniger Vereine um solche Relegationsspiele bemühen, weil sie eben viele Helfer brauchen. Aber wenn ich die Zuschauermassen sehe, die kommen, die Vereine haben also einen solchen Reibach gemacht. Also das
ja, es lohnt sich aber klar, wenn du keine Helfer hast, dann
geht's nicht. Schnitzen, ne? Aber wie gesagt, dort, wo sie stattgefunden haben, war also alles in Ordnung.
So, das war unsere erste Folge nach der Sommerpause. Wir hoffen, ihr wart interessiert dabei und eure Podcast-App erinnert euch jetzt immer wieder an die neuesten Folgen von Du Holst, die jetzt wieder regelmäßig erscheinen. Wir haben uns gefreut, dass wir endlich wieder mal im Studio sein können und freuen uns auf das, was in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Schaltet wieder wie immer rein, hört unseren Podcast an. Und wir haben auch noch ein kleines Angebot jetzt so in der Vorbereitung noch. Wenn ihr ein Testspiel habt und möchtet ein paar Zuschauer werben, markiert uns in eurer Instagram-Story, einfach die Du-Holz-Seite markieren. Dann teilen wir das gerne bei uns auf unseren Kanälen und dann kommt vielleicht der ein oder andere Zuschauer noch mehr. Wird uns sehr freuen, wenn wir euch da helfen können. Genau. Und ab jetzt heißt es aber auch wieder, wir müssen ja morgen alle auf die Arbeit.